Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Siegmund und mein heutiger Gast ist jemand, den ich Ihnen nicht einmal ansatzweise vorstellen muss. Ich freue mich sehr, dass wir heute Vera Russwurm als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Herzlich
Servus,
willkommen.
Peter.
Die Vera hat gerade mit Servus Peter gesagt, wir kennen einander schon ziemlich lange und daher werden wir dieses Gespräch auch per Du führen.
Wir kennen uns aus einer sportlichen Aktivität aus den 80ern, das darf man auch dazu sagen.
Ja, und jetzt sagen wir gleich, worum es gegangen ist.
Ja, um ein Jet-Ski, um eine die Promotion von einem Jet-Ski, das war damals irgendwie was total Neues, aber das Lustige war, wir haben das auf einem Fischteich in der Steiermark gemacht, aber es ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Es war einfach ein tolles Gefühl, quasi mit dem Moped übers Wasser zu rauschen, weil es damals halt total neu war.
Und der Veranstalter von damals, das war der Erich Hollerer und ich, wir haben dann noch lange oder oft drüber gesprochen, weil es gibt Dinge, auf denen man stehen kann und Dinge, auf denen man sitzen kann. Und die Sitzdinger, die sind relativ groß, fast wie Fauteuils und die sind dafür gedacht, dass man sich im Rauf setzt und fährt und die kann man praktisch nicht umwerfen. Und das sind zwei Sitzer und ich bin mit deinem Mann, mit dem Peter gefahren. Oder der Peter ist gefahren, ich bin hinten gesessen und der Peter hat es geschafft, das Ding umzuwerfen und ins Wasser zu fallen so und ich bin da oben gesessen.
Ah, nicht schlecht. Also das ist aber cool, du bist einfach oben geblieben.
Man kann da nicht runterfliegen normalerweise.
Das ist aber total lustig.
Vera, als wir das Gespräch ausgemacht haben, war es eigentlich noch nicht bekannt, dass deine Fernsehkarriere zumindest auf diese Art und Weise, wie sie seit vielen Jahrzehnten besteht, zu Ende gehen wird. Mittlerweile wissen es alle, es gab zuerst Pressemeldungen, dann gab es eine Presseaussendung, dass die Serie, die jetzt im September begonnen hat, die letzte deiner Vera-Talkshows sein wird. Der Generaldirektor des ORF hat gesagt, er wird schauen, dass er dich trotzdem weiter an dem ORF binden wird. Hat er da eine Chance?
Ich denke ja. Also ich meine, das Fernsehen ist einfach mein Leben. Das ist weit mehr als ein Beruf für mich. Es ist wirklich wie eine Berufung, große Leidenschaft, mit der ich alle meine Sendungen mache. Und das halt schon wirklich jetzt seit 45 Jahren. Das war ja genau das, was ich im August dann auch zur Sprache gebracht habe, weil es mir bewusst geworden ist, das ist schon wirklich eine sehr lange Zeit. Und die Talkshow ist etwas, die ich jetzt, pressemäßig jetzt immer seit fast 30 Jahren, also seit 29 Jahren mache, ganz genau. Und das ist schon ein großer Druck, wöchentlich anzutreten. Also es gibt die große Sommerpause, aber sonst rennt halt Woche für Woche und für Woche. Und da habe ich mir gedacht, es wäre ein guter Zeitpunkt, da mal loszulassen. So gerne ich es auch mache, aber irgendwann einmal kommt auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ich loslassen muss. Einfach, wenn man sagt, die ist zu alt oder irgendwas. Und jetzt läuft die Sendung sehr gut, es wird sehr gern gesehen, es passt, es ist rund. Ich mache sie nach wie vor mit großer Leidenschaft, auch jetzt diese Staffel, die ich jetzt zu Ende bringen werde, bis zum Jahresende. Aber da der Zeitpunkt irgendwann mal kommt, habe ich mir gedacht, ich höre auf zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, innerlich, es ist irgendwie genug und ich beschließe etwas, bevor man sagt oder das Publikum oder der Generaldirektor oder irgendwer, jetzt musst du eigentlich aufhören, weil jetzt bist du schlicht und einfach schon zu alt und zu lang dabei. Und das möchte ich auch nicht. Also so schwer es mir auch gefallen ist, das ist ja etwas, was schon länger in mir auch gärt. Irgendwann einmal geht dieses zu Ende und es ist auch eine nicht zu unterschätzende Arbeit letztendlich, die ich da leiste und ja, schon seit langer Zeit. Und man dachte, oh, der Zeitpunkt ist der richtige, man kann noch genug andere Dinge auch machen.
Vielleicht ganz kurz, wie groß ist dein Redaktionsstab? Weil du sagst, jede Woche das zu machen ist fordernd, natürlich ist es fordernd. Ja. Wie viele Leute arbeiten denn damit? Wie lange bist du selbst mit einer Sendung pro Woche wirklich beschäftigt?
Ich bin rund um die Uhr beschäftigt, wenn du so willst, weil bis vor 3 Jahren, also im November 19, das ist eigentlich schon vor 4 Jahren passiert, ist mein langjähriger Chefredakteur Wolfgang Moser im Karzinom gestorben, mit damals 57 Jahren, viel zu früh. Und es war ein Zeitpunkt vor 4 Jahren, da war Zwar meine allerjüngste Tochter war noch im Haus, aber ich meine schon erwachsen in Wirklichkeit. Und ich hatte erstmals in meinem Leben auch die Zeit, selber die Chefredaktion zu übernehmen. Das habe ich aufgrund der Kinder nie gemacht. Das heißt, es war bislang dann immer so, die Redakteure bringen Themen ein. Ich entscheide letztendlich, welches Themen wir machen und bereite mich dann entsprechend auf meine Gäste vor. Aber das, was als Chefredaktion dazugehört, das ist ja wesentlich mehr, das ist das ganze Rundum-Ding. Und dann habe ich mir überlegt, erstens war das ein für mich schon schwerer Verlust, weil ich habe mit dem Wolfgang Moser doch 12 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet. Also 12 Jahre wöchentlich, den siehst du öfter als deine beste Freundin, klarerweise. Und habe dann überlegt, wer könnte ihn eigentlich ersetzen und bin zu dem Schluss gekommen, ich werde ihn selbst ersetzen. Ich mache das jetzt, weil ich ja die Zeit dazu habe. Nur Zeit haben, das ist eben ein Beruf für sich. Dazu kommt eben die Arbeit des Talkmasters, der Talkmasterin in diesem Fall, noch dazu. Und da war ich eigentlich schon ziemlich ausgelastet. Und der Stab der Redakteure, weil du fragst, wir haben keine festangestellten Redakteure, wir selber sind eine freie Produktionsfirma, sondern die Redakteure, wer immer, also es gibt natürlich den Stab der langjährigen Mitarbeiter, mit manchen arbeite ich schon seit über 20 Jahren zusammen, die eine gewisse Regelmäßigkeit und sozusagen eine kleine Basis auch haben. Aber es gibt einen großen Stab von Menschen, die ich einfach kenne und die mich kennen oder die liefern wollen und die bieten frei Themen einfach an und sagen, machen wir nicht.
Das heißt, du bist nicht ORF-müde oder Fernsehmüde, sondern du bist wöchentliches Talkshow-Machen müde.
Kann man eigentlich so sagen. Ja, das ist richtig. Und dazu kommt natürlich da auch der Umstand, dass es mit der Talkshow selber sehr viel schwieriger geworden ist, auch wirklich sozusagen groß aufzufallen, wie es halt einmal war. Weil mittlerweile die Themen einer Talkshow so viele andere Formate so quasi mit übernehmen. Also die Exklusivität wird immer schwieriger, die Exklusivität beizubehalten, nicht? Und ich möchte aber auf keinen Fall an Qualität verlieren, also sozusagen auch einmal die eine oder andere Geschichte nachspielen, die schon irgendwo gelaufen ist. Das möchte ich definitiv nicht. Ja, und das alles zusammen macht das eigentlich aus, dieses Paket. Und dann ist auch die Frage, wo geht's denn eigentlich noch hin? Weil ich habe das große Glück gehabt, in den 80ern mit Fernsehen groß zu beginnen. Wirklich, da habe ich 78 begonnen, aber in den 80ern waren dann die großen Sendungen, in den 90ern, da waren halt wirklich noch 2 bis 3 Millionen Menschen im Hauptabend vor den Schirmen. Und bei den Produktionssendungen, die ich gemacht habe mit dem ZDF oder mit der ARD, da musst du rechnen, dann war das mal 10. Man rechnet immer mal 10. Also das sind schon andere Zahlen und da war Fernsehen, das war das am nächsten Tag, war das Thema. Und ich wurde in Wirklichkeit für alles und jedes kritisiert, von der Frisur bis zum, ich weiß nicht, bis zum Ärmel, also im Grunde alles, ja, oder was ich gesagt habe, aber das macht ja nichts, das war halt auch die große Herausforderung und du warst halt Talk of the Town und das ist ja längst vorbei, es kann das auch gar nicht mehr kommen, in einer Zeit, wo langsam das Privatfernsehen in Deutschland, in Österreich zuerst einmal Fuß gefasst hat, dann kam Privatfernsehen in Österreich dazu, dann kam großer Kick in diesem Jahrtausend mit dem Internet, also ein großer Absturz der Quoten des Fernsehens. Das gilt ja immer generell. Ich spreche jetzt nicht nur vom ORF, sondern generell der Fernsehanstalten. Die vielen, vielen, vielen kleinen Privatsender, die Stadtsender, die auch dazugekommen sind, das knabbert dann bei 0,1% mal 10 ist wieder 1% Marktanteil, zum Beispiel. Und in den letzten 2, 3 Jahren sehr massiv natürlich als Konkurrenz die Streamingdienste. Das heißt, es geht grundsätzlich alles bergab. Und da stelle ich mir dann auch die Frage von der sozusagen der Reiz des Ganzen. Ich habe wirklich die große Fernsehzeit miterlebt und das ist toll und es war wunderschön und es ist bis jetzt, mich interessiert das, egal und wenn uns einer zuhört, Peter, ja, also würde ich jetzt den Spieß umdrehen und dich befragen. Mich interessieren einfach Menschen, mich interessieren Lebenswege, dessen ungeachtet. Aber dann denke ich mir, es ist halt auch wichtig, dass wir also auch mein Mann und ich, ja, miteinander auch noch etwas mehr Freizeit haben, solange wir auch wirklich noch gesund und fit sind. Das ist ja auch nicht ewig. Also das muss man ja alles in seiner Lebensplanung irgendwo ein bisschen mitbedenken. Und daher zu deiner Frage Fernsehen, ja. Und es hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass der neue Unterhaltungschef, der Martin Gasting, hat sofort gesagt, Vera, das geht doch gar nicht, du kannst ihn einfach weggehen. Und der Roland Weißmann-Detter mir dann dieses Angebot gemacht hat und der Martin Gastinger will das auch. Also ich bin mit Gedanken jetzt überhaupt nicht bei irgendwelchen neuen Dingen, sondern ich bin bei meiner Talkshow Vera und die soll fahren bis Ende dieses Jahres. Und dann gibt es eine Abschlussshow, Vera Highlights. Und das ist dann schwierig genug daraus. Also nicht aus meiner Fernsehzeit, das wäre überhaupt viel zu viel, das lässt sich da nicht hineinpacken, sondern rein aus der Talkshow-Zeit, also aus diesen knapp 30 Jahren. Und da bin ich jetzt bis Weihnachten bis zu dieser Sendung extrem mit Sichten beschäftigt, was ich eigentlich nehme. Es ist, ja, Qual der Wahl.
Du bist die promovierte Medizinerin, hast aber den Beruf nie ausgeübt. Ist es für dich irgendwann einmal zur Debatte gestanden, dass du darüber nachgedacht hast, habe ich mich richtig entschieden, War das richtig, dass ich das Studium abgeschlossen habe? Was mache ich damit? Wie sehr hilft es mir? Wie sehr hat dich die Tatsache, dass du dieses Studium beendet hast, geprägt oder auch beeinflusst in deiner weiteren Karriere?
Ich glaube, also überhaupt nicht, in der Karriere überhaupt nicht. Ich glaube allerdings, dass wenn du ein abgeschlossenes Medizinstudium, das ist mir erst viel später bewusst geworden, also dafür habe ich nicht zu Ende gestudiert, ja, aber wenn du fragst, was hat das für eine Konsequenz gehabt, du giltst in der Fernsehunterhaltung immer ein bisschen als intellektuelles Leichtgewicht, weil es halt so ist, da kommt einer her, das ist ein Journalist oder Journalistin und irgendwie ein Sportreporter und macht dann eine Talkshow und so, nichts wirklich gelernt. Also ich habe so das Gefühl, dass dieses Dr. Med ein gewisses Standing halt ja, für mich bereitgehalten hat, was es in der Form sonst so, in dieser Art, nicht gehabt hätte. Also der sozusagen der Respekt, der von Menschen entgegenkommt, die in der Wissenschaft arbeiten oder die sonst irgendwo in einem, was weiß ich, in der Technik oder so irgendwas. Das heißt, du bist auf viel mehr auf Augenhöhe dadurch. Also das Gefühl habe ich schon. Aber dass ich es überhaupt fertig gemacht habe, liegt daran, dass ich, weil du sagst, ob ich es je bereut habe oder überlegt habe, ja, und zwar unmittelbar nach meiner Promotion. Weil da denkst du dir, jetzt hast du so viel Wissen momentan in dich hineingestopft. Also im Moment, du weißt sehr viel, weißt gleichzeitig auch gar nichts, wenn man auf den Patienten losgelassen wird, ist alles sehr verwirrend. Aber du denkst, jetzt habe ich eigentlich so viel gearbeitet auch dafür. Dazu kam, dass damals meine Mutter, die Zahnärztin war, mich gefragt hat, du könntest, wenn du möchtest, meine Praxis jetzt übernehmen. Musst nur noch, damals war Zahn ja ein, also nicht ein eigenes Studium, damals wäre es noch zusätzliche 2 Jahre gewesen, also eine relativ kurze Ausbildung nach diesem 6-jährigen Medizinstudium. Und dann überlegt man noch einmal kurz, weil letztendlich ist ja die Unterhaltung, ich bin mein Leben lang frei, als Showmaster in dieser Welt unterwegs, das kann sofort und morgen aufhören, weißt ja nie, wie es weitergeht. Ja, will, passt die Nasenspitze noch dem nächsten Generaldirektor oder auch nicht. Aber dieses Risiko habe ich letztlich in Kauf genommen, weil es einfach, weil ich gespürt habe, hier liegt wirklich meine wahre Begabung und ja, Lust, Freude, Leidenschaft.
Weil du gesagt hast, Leichtgewicht und als promovierte Medizinerin hat man doch ein gewisses Standing.
Also im Rückblick kommt mir das so vor. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht hätte ich dieses Standing auch ohne diesem Dr. Med. Keine Ahnung. Ich führe es ja nicht im Titel. Das weiß ja auch nicht jeder. Es ist halt ein Gefühl.
Im Zuge einer Nationalratswahl wurde auch kolportiert, dass die ÖVP an dich herangetreten ist, möglicherweise das Gesundheitsressort nach dem Urnengang zu übernehmen. A. Stimmt es? B. Was hat das für dich bedeutet? Und C. Warum hast du, wie man ja weiß, abgelehnt?
Ja, das war 2007 meines Wissens oder was 2008, also die Annabelle war damals 8, 2007 dürfte es gewesen sein. Ja, da kam für mich mehr oder weniger aus dem heiteren Himmel. Ich hatte vorher schon ein paar politische Angebote, die ich nicht angenommen habe, aber das war natürlich schon etwas sehr Reizvolles, ob ich nicht das Gesundheitsministerium übernehmen möchte. Und es war nicht so, dass ich das in der Sekunde, na was für eine absurde Idee, das mache ich sicher nicht. Nein, dazu war das viel zu verlockend, einmal wirklich auch etwas in der Politik bewegen zu können. Und es war, ich war da gerade mit meiner mittleren Tochter eine Woche, weiß ich noch, auf Urlaub in Dubai und komme zurück und auf der Fahrt zurück erreicht mich zuerst der Anruf meines Mannes und sagt, du, es wird dich der und der anrufen, weil so und so, sag ich, was? Und ich war völlig, völlig weg. Und das ging, das hat sich dann gezogen. Es musste eine sehr schnelle Entscheidung sein. Und zuerst hat es geheißen bis morgen, dann hat es geheißen bis übermorgen und letztlich war es dann noch ein halber Tag bis 12 Uhr Mittag. Also es ist mir, ich habe so viel hin und her überlegt, dazu kamen sehr viele Anrufe von hochrangigen Politikern, die mich überreden wollten, das zu machen, dem muss man auch mal widerstehen können. Und mein Mann hat gesagt, überleg doch, ob es dich glücklich macht. Er hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich das mache. Also, mein Mann hat Selbstwertgefühl genug, dass, wenn die Frau da weiter vorne steht, aber es war halt so, dass meine Kinder, die Großen waren halbwüchsig und die Kleinste war eben 8, das weiß ich noch ganz genau. Ich kann mich an die Episode erinnern, da hat der Bundeskanzler damals ja auch hier angerufen und ich hatte sie gerade am Schoß. Und ich sage, du, jetzt geh da mal runter, da ist der Bundeskanzler am Telefon. Und sag, was macht denn Bundeskanzler? Der hat dann so herzlich laufen müssen und sagt, da telefonieren in erster Linie. Also das weiß ich noch genau. Ja, und dann habe ich überlegt und gesagt, na, meine Kinder sind einfach zu klein. Und dann bis in der Bundespolitik kannst du da nichts mehr einteilen. Da bist du einfach gefragt und dann musst du einmal dort, einmal dorthin. Und die zwei, die Halbwüchsigen auch, die sind dann vielleicht auch gefährdet, wenn die Mutter viel zu wenig zu Hause ist. Und das war auch der Grund, warum ich es abgelehnt habe. Und mein Mann hat ganz recht gehabt. Das hätte mich nicht glücklich gemacht. Weil man sitzt ja auch in vielen Veranstaltungen, wo man sich de facto langweilt und dann ein ernsthaftes Gesicht aufsetzen muss. Das darf man ja nicht. Es ist ja nicht nur Arbeit, sondern es besteht ja auch aus diesen vielen, vielen politischen Geschichten, wo man einfach eingeladen wird als erstrangiger und höchstrangiger Politiker, um Leute zu begrüßen oder um begrüßt zu werden. In Wahrheit interessiert es einem nicht. Und dann denkt man sich, jetzt könnte ich mit meinem Kind am Spielplatz sein und jetzt könnte ich mit meinen Großen das und jenes machen. Nein, es war gut, es nicht gemacht zu haben.
Du hast jetzt einiges schon angesprochen, über das ich mit dir ja unbedingt sprechen möchte. Zuerst möchte ich dir aber noch ein Zitat vorlesen, das ich in einem Interview im News von dir gelesen habe.
Der Mann hat recherchiert. Toll, das macht nicht jeder.
Der Bundeskanzler telefoniert nur und ich tue ein bisschen nachlesen. Also.
Genau. Das sind lauter so Luxusberufe, gell?
Genau.
Na du, weißt du, was eine Talkmasterin macht? Die geht einmal in der Woche ins Fernsehstudio, macht, führt ein paar Gespräche, geht wieder nach Hause. Ist auch ein super Job.
Na, vorher lässt sie sich schminken, oder?
Ja, genau.
Ja, so haben eigentlich alle herrliche Hocken. Ja, genau. Da gibt es eine großartige Anekdote von irgendeinem österreichischen Fußballer, damals in Zeiten des Wunderteams, also schon eine Zeit lang her, vielleicht haben wir jetzt wieder eins. Und da waren sie in England. Und bei einem Empfang des Königs, und also in den 30er Jahren oder wie auch immer. Und offensichtlich konnte der König Deutsch, und wenn es nicht stimmt, ist gut erfunden. Und der hat ihm gesagt, dem Fußballer, Sie haben aber einen sehr schönen Beruf. Und der soll geantwortet haben, ja schon, aber einer hocken ist auch nicht schlecht, oder?
Also, das glaube ich eher, dass man das so rausbringt als Brite.
Nein, das war ja ein Wiener, der gesagt hat, einer hocken
also,
ist auch nicht
so,
schlecht. Ein österreichischer Fußballer.
Der König hat gesagt, Sie haben einen sehr schönen Beruf. Ja. Ah, okay, Entschuldigung, das habe ich jetzt missverstanden. Ja, das könnte schon so sein. Ja,
das war heute doch was für mich. Also, so hat es jeder Glas. Herrlich. Und ich habe ein bisschen recherchiert.
Das ist gut.
Und da hast du gesagt, auf die Frage, ob es ein paar Grundvoraussetzungen gibt, die man, egal ob es große TV-Shows oder Talksendungen sind, mitbringen sollte. Deine Antwort, Spontaneität, ehrliches Interesse am anderen, Charme und eine ordentliche Portion Mutterwitz.
Ja.
Ich habe ein bisschen gelacht.
Ja.
Was ist Mutterwitz?
Na, Mutterwitz ist, was du halt aus der Hüfte schießt. Also einfach, du musst schon, wenn du sowas machst, das ist der große Unterschied eigentlich zu den Interviews, ja. Also wo du Interviews, so wie du das jetzt machst, du hast deine Fragen vorbereitet und gehst die auch durch, weil du sie in einer bestimmten Zeit unterbringen möchtest. Und bei einem Talk, so sehe ich das halt und so führe ich meine Gespräche, gibst du dem Gast viel mehr Freiraum. Also selber ein Thema anzureißen, auch darauf einzugehen und nach Möglichkeit eben die Mutterwitz auch einzubringen. Das heißt, dass du es auch, die Leute sollen auch lachen können, es soll auch lustig sein und du sollst auch Pointen kriegen können. Nicht nur selber setzen, sondern auch dem Gast eine Möglichkeit zu geben, hängt vom Gast natürlich ab. Und das alles in dieser Mischung, dass du dich eben unterhältst, dass du den Gast so weit öffnest, dass er dir Dinge erzählt, die dir wirklich neu sind. Das, was natürlich speziell bei Prominenten gilt, weil die ja sehr erfahren sind in dem, was sie preisgeben, was sie nicht preisgeben oder wie sie sich auch im Fernsehen verhalten. Und dass du in jedem Fall dem Gast eine Plattform gibst, wo er sich auch wohlfühlt. Alles das zusammen macht ein gutes Gespräch aus.
Du hast drei Töchter. Wie alt sind die jetzt?
Das ist deren eigenes persönliches Geheimnis.
Gut, ich könnte ja recherchieren und nachher. Ja.
Sind alle drei erwachsen.
Okay. Du hast sie zur Welt gebracht und erzogen, als du deine große Karriere gestartet hast, als du mittendrin warst. Du hast einmal ganz am Anfang, da hast du noch keine Kinder gehabt. In deinem, ich glaube, es war einer der ersten Auftritte als Drittstratschmädchen. Da ging es um Kinder und ja, des Kindes war. Das war, glaube ich, 1979.
Na, Drittstratsch war immer 1980. Ah, war auch 1979, stimmt schon, weil das, ich habe, ja, du hast recht.
1979,
ja. Sehr gut.
Ja, des Kindes.
Ja.
Und aufgrund dessen hast du eben dort 4 Minuten lang referiert.
Was habe ich da gesagt?
Das Jahr 78 war das Jahr der Frau. Aha. Und du hast gesagt, was haben die Frauen davon gehabt? Gar nichts. Es ist nur gestanden und groß, aber fragen Sie eine Frau, was sie davon gehabt hat, nichts. Und ich Vera,
was ja wohl
will
gestimmt
nicht,
hat, ja. Hm.
Und ich, Vera, will nicht, dass das Jahr des Kindes auch so vorbeigeht, dass die Kinder nichts davon haben. Und dann hast du gesagt, was mir, Vera, am Herzen liegt, nehmen Sie einen Fleck nicht so tragisch, es gibt schlimmere
Ach so.
Sachen.
Ja, ja. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, aber ich müsste mir mal diese Drittstratsch-Sachen anschauen. Das ist ja lustig, ja.
Nehmen Sie einen Fleck nicht so tragisch. Ja. Wie war denn das bei dir? Sind deine Töchter nie mit einem Fleck nach Hause gekommen?
Ganz selten, muss ich ehrlich sagen. Mädels sind von sich aus ehrgeizig, offensichtlich. Also schulisch waren die völlig unproblematisch. Völlig.
Das heißt, du warst nie in der Situation, Nein. das ausleben zu müssen oder danach zu leben, was du, weiß ich nicht, 20 Jahre vorher gesagt gehabt hast. Oder 10 Jahre vorher, weiß
ich. Naja, na schon. Also, die, ja, es gab schon Flex, aber dadurch, die war nie gefährdet. Ja, also, das heißt, das war überhaupt kein Thema. Also, Schule und Noten war kein Thema, um es so zu sagen. Schon gab es ja auch Fünfer. Aber so, was ich höre von oder damals eben auch gehört habe von Freundinnen, die so ihre Probleme immer mit dem Buben hatten. Also, einfach, dass die überhaupt sich hinsetzen und überhaupt Hausübungen machen oder einfach ihre ganzen Hefte in der Schule vergessen oder umgekehrt. Und also, da waren, war die Schule war immer so im Vordergrund als Thema. Und ich aus meiner Erfahrung als Mutter muss ich sagen, wirkt es so, dass wirklich die Mädchen diesbezüglich die Einfacheren sind, weil auch im Bekannten- und Freundeskreis die Mädeln waren eigentlich immer so unproblematisch. Also ich habe nie so schulische Problematiken gehört wie bei den Burschen.
War das auch ein Grund, warum es offensichtlich gegangen ist, Karriere und Mutterschaft unter einen Hut zu bringen? Weil wenn man so viel zu tun hat wie du, ja, dann ist das ja ein bisschen mühsam.
Na sicher, es war sehr anstrengend. Ich habe das allerdings so gemacht gehabt, dass ich wirklich die Vormittage, wo die Kinder, meine Kinder waren in Halbtagsschulen, also was heute geradezu schon ganz selten ist, ja. Aber es war mir ganz, ganz wichtig, dass die Kinder, dass wir miteinander Mittag essen. Und wir haben also miteinander Mittag gegessen, das war ganz wichtig. Und am Vormittag habe ich gearbeitet und am Nachmittag habe ich nur den einen Tag, wo wir die Sendung aufgezeichnet haben, das war immer der Mittwoch, da war ich sozusagen abgemeldet, weil erstens bin ich da eh sehr früh in den ORF gefahren. Aber ansonsten die Nachmittage habe ich die Kinder zu ihren diversen Geschichten geführt und bin auch dort gesessen und war ganz normal die Mama und habe halt sehr lange in der Nacht gearbeitet. Das heißt, die Schulzeit meiner Kinder, weil ich wirklich immer aufgestanden bin, außer nach der Aufzeichnung. Donnerstag habe ich mich ausgeschlafen, da habe ich sie in der Früh nicht gesehen. Aber sonst, die anderen 4 Tage der Woche, war ich halt um 6:45 wach, ganz normal mit ihnen gefrühstückt. Und das Leben ging und dann die Kleine halt in den Kindergarten. Und ich habe das so eingeteilt. Aber ich habe in dieser Zeit, das muss ich wirklich sagen, nichts im Haushalt gemacht. Ich war nicht einkaufen, ich habe nicht gebügelt, habe nicht die Wäsche gewaschen, das habe ich alles delegiert, weil das wäre sich dann nicht auch noch ausgegangen. Also ein Haushalt und 3 Kinder und dieser Job, das wäre zu viel gewesen. Aber ich habe das schon sehr ernst genommen. Ich habe auch bei jedem Kind ein Jahr karenziert. Ich bin auf Karenz gegangen, sogar in der Sendung Vera, wo ich ja den durchlaufenden Vertrag hatte für Vera. Und was für ein Glück, ein Gottesgeschenk, kam aber noch ein Kindelein. Habe ich gesagt, ja, ich habe den Vertrag, aber damals war der Herr Gerhard Zeiler, Generaldirektor, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich mache das nicht. Also nach der Geburt möchte ich auch hier zu Hause bleiben. Und er hätte natürlich auch mich zu einer penale Zahlung verurteilen können. Er hat gesagt, na, dann such mir einen Ersatz, einen Mann. Und das war dann der Dieter Schmäler. Und der hat ja dann ein Dreivierteljahr lang Vera gemacht. Dieter Schmäler war Vera. Das war ja lustig. Nein, da war ich schon sehr konsequent. Also, dass die Kinder wirklich die Priorität haben.
Du hast gesagt, du hast die Hausarbeit
komplett delegiert. Komplett, ja. Deswegen kann ich bis heute nicht wirklich kochen. Zwei Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Das eine war, dass meine Mutter, selber Zahnärztin, hat gesagt, mein Bruder auch, wir haben also von väterlichseits, von der Oma väterlichseits wirklich ein gutes Zahnmaterial geererbt. Und sie hat gesagt, mit dem ersten Kind kriegst du die erste Karies. Es kam das erste, das zweite, das dritte Kind und bis heute habe ich keine Karies, nicht eine. Also Gott sei Dank hat sich diese Prophezeiung nicht erfüllt. Und die zweite war, meine Mutter hat gesagt, wirst sehen, wenn das erste Kind kommt, dann lernst du kochen, weil ich habe das also nie können und es hat mich auch nie interessiert. Also es kam das erste, es kam das zweite, es kam das dritte Kind und ich kann es bis heute nicht wirklich. Also ich kann schon meine Familie verköstigen, aber unter Kochen verstehe ich jetzt, dass du wirklich das so aus dem Finger beutelst, nicht mühsam nach Rezepte, alle Dinge. Ich brauche ja viermal so lang wie eine routinierte Köchin für gute Dinge und für die nicht guten Dinge, die werden halt dann irgendwie gemacht. Aber ich würde nicht sagen, ich kann kochen. Also können ist was anderes.
Das heißt, die großen Einladungen für 12 Personen im Hause Russwurm werden nicht von der Vera selbst.
So ist es. Nein, also das ist überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit. Einladungen, wo du, also ich bewundere das, das können ein paar Freundinnen von mir, gleichzeitig, weil du sagst 12, ja, gleichzeitig nehme ich wirklich für 12 Personen ein mehrgängiges Essen auf den Tisch zu stellen. Also ich finde das, die hat allerdings auch speziell eine, die hat 2 Herde zu Hause, also die liebt kochen und ist kein Profi, aber die macht das halt das mit großer Leidenschaft. Und auch ein Gargerät und noch so ein Gargerät. Also Wahnsinn, was es da alles an Küchenutensilien gibt, ist beeindruckend. Aber das gleichzeitig zu schaffen allein ist eine Meisterleistung, wirklich. Nein, also das kann ich gar nicht. Also im Maximum gleichzeitig für 6 Leute. Aber das ist kein mehrgängiges Menü, das sind Steaks.
Trotzdem noch einmal zurück zu deinen Kindern und zur Vereinbarkeit von Beruf und Mutterrolle. Hast du auf etwas verzichten müssen in dieser Zahnradwelt, die ineinander greift?
Das ist eine Frage, was man unter Verzicht versteht. Also ich sehe es überhaupt nicht als Verzicht, aber das, was andere Frauen, die nicht so busy sind oder halt keine Kinder haben oder ein Kind haben, zu machen, was weiß ich, du leistest dir mal ein Nagelstudio oder du gehst einmal zur Pediküre oder zu einer Massage so zwischendurch, das habe ich nur im Urlaub gemacht, das habe ich nie, also diese Zeit habe ich mir einfach nicht genommen. Oder ich spiele sehr gern Tennis, ich habe sehr viel Tennis gespielt und habe aber erst wieder mit Tennis, habe 8 Jahre lang gar nicht Tennis gespielt, sondern erst wie meine Große, da, als sie 8 war, hat sie dann mit der 6-Jährigen, haben die dann begonnen und dann habe ich parallel dazu halt auch wieder gespielt, zum Beispiel. Also ich habe überhaupt wie die Kinder klein waren, also mit Sport, ja, ich habe mit ihnen im Garten halt Fangen gespielt, das war mein Konditionstraining, aber solche Sachen habe ich halt dann nicht gemacht, aber ich habe gewusst, diese Zeit, wo die Kinder klein sind und wo sie die Mutter brauchen und ich da sein soll, die ist sehr kurz, also die vergeht schnell, das war mir bewusst, weil das einfach jede Frau, deren Kinder schon außer Haus sind, sagt, ach, das ist ja geflutscht, ne? Und da, von daher habe ich das nicht als Verzicht gesehen. Es waren einfach andere Dinge, die ich gemacht habe. Eben mit den Kindern viel mehr, nicht? Also ich bin halt mit ihnen zum Reiten gefahren und ich bin zum Ballett gefahren und habe halt dazu geschaut und immer mit der Kleinen dann am Schoß, also dann die 3 und so. Das war mir halt wichtig, dass ich selber da dabei bin und ich selber sie führe. Und wer die Wäsche wascht, ist ja eigentlich wurscht.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann glaubst du, dass deine Töchter aufgrund dessen, dass du so busy warst, also auch schon damals warst und heute noch bist, auf nichts verzichten mussten, oder?
Ist schwer zu beurteilen, weil ich meine, verzichten müssen, ich war da, also auf mich mussten sie nicht verzichten.
Das meine ich ja, sie mussten auf die Mama nicht verzichten.
Nein, aber was ihnen nicht getaugt hat in dieser Zeit, also das haben sie auch als Erwachsene gesagt, diese unglaubliche Präsenz. Also wenn man glaubt, das ist ein besonderer Luxus, ein prominenten Kind zu sein, dann ist es das offensichtlich nicht. Also sie wären lieber nicht das Kind gewesen, von dem dann der Vater der Freundin immer sagt, das ist die Freundin meiner Tochter, das ist die Tochter von der Vera Russwurm. Sondern einfach, das ist die und die und nicht, das ist die Tochter von der. Und also das ist etwas, warum da die Kinder schon gelitten haben. Also diese Überprominenz der Mutter, weil ich halt auch da. Wir hatten zwar im Wohnzimmer, das war lustig, wirklich nur einen mini kleinen Fernsehapparat, weil ich genau das nicht wollte. Ich war ja auch mit der Werbung im Fernsehen und mit den Promotions für die Sendungen und so weiter. Und das war es, ich wollte nur die Sendung sehen, aber nicht, was darunter mal dumm ist und schon gar nicht so in diesem Überformat. Also wir hatten kein Flatscreen oder irgend sowas im Wohnzimmer. Genau aus diesem Grund. Nicht. Also ich habe das ja versucht, war ganz normal in der Volksschule, in meinem Umfeld da mit den Kindern, das war ganz normal. Aber trotzdem ist, du begegnest einfach Menschen, die auf dich zukommen und die dich irgendwie, zum Beispiel erinnere ich mich an einer Situation am Eislaufplatz, da war ich mit den beiden großen Eislaufen, da war, ja, vielleicht 10 oder 12 oder so irgendwas, weiß ich nicht, und oder ein bisschen kleiner, 10 und 8 werden es gewesen sein. Und da sehen mich irgendwelche Jugendliche und kommen her, wollen ein Autogramm. Und weil die da gestanden sind, kommen andere Jugendliche. Plötzlich war das so ein Kreis. Und die Große, lasst meine Mama in Ruhe, lasst meine Mama in Ruhe, geht's da weg und so. Also da habe ich schon gespürt, aber das kann ich halt dann nicht ausschalten, wenn ich diesen Beruf habe. Ja, das war, von der Zeit her ist es nicht das Thema gewesen, sondern eben von diesem immer wahrgenommen zu werden als Kind von. Ja, das war eher die Schwierigkeit.
Kann es eine Karriere wert sein, ein Kind ein bisschen abzuschieben, sich um das Kind nicht auf diese Art und Weise zu kümmern, wie es dir offensichtlich gelungen ist?
Ist es im Rückblick gesehen sicher nicht. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Mütter gibt, die das Gefühl haben, wenn sie jetzt Karriere machen, dass sie das Kind abschieben. Aber es ist schon so, dass es Situationen, wo ich mir denke, komisch. Also wenn man ein Kind, wenn man in der Stadt wohnt und man gibt in der Stadt das Kind in ein Internat oder hier im Umfeld, dann brauche ich gleich kein Kind zu haben, wenn ich es dann eigentlich gleich wieder weggebe. Ja? Aber das muss jede Mutter für sich entscheiden. Schwer zu sagen. Also nein, natürlich ist die Antwort darauf, ist es das nicht wert, all along, weil jede Karriere geht zu Ende, aber die Beziehung zu einem Kind hast du dein Leben lang, wenn du sie hast. Aber jedenfalls ist das eine lebenslange Bindung und die Karriere, egal in welchem Beruf, irgendwann hört das ja sowieso auf, auch in einem künstlerischen Beruf. Irgendwann kann der Sänger auch nicht mehr singen oder die Sängerin, nicht? Aber diese Frage stellt sich für Väter, möchte ich sagen, genauso. Nicht immer nur die Frage auf die Mutter stellen. Also die Karrieren der Väter oft sind, wo sind denn die Väter eigentlich? Die machen Karriere und sind überhaupt nicht da. Also die paar Frauen, die wirklich Karriere machen und das dann nicht wirklich unter einen Hut kriegen, sind vermutlich sogar in der Minderheit gegenüber den Vätern, die Karriere machen und dann die Kinder wirklich links liegen lassen. Das würde ich meinen, ist fast öfters der Fall.
Findest du es ungerecht, so wie es ja immer kolportiert wird, dass es Frauen ungerecht finden, aber findest es auch du ungerecht, dass immer nur Frauen darauf angesprochen werden und es bei Vätern, so wie du jetzt ja gesagt hast, relativ wurscht ist, weil Kind ist ja Frau und wenn sich der Vater darum kümmert, ist das ja super von ihm, nicht? Karriere und mit dem Kind spielt da auch noch, ist das nicht großartig?
Ich glaube, es braucht noch zumindest eine bis zwei Generationen, bis hier eine Gleichwertigkeit hergestellt wird. Dasselbe gilt ja auch für die Promiskuität. Ein Mann, der viele Weiber hat, mein Gott, die arme Frau, seine Ehefrau, aber eigentlich ist er recht lässig, du, der hat die Fische und die hat er auch. Stell dir das einmal umgekehrt vor, heute noch, ja. Das ist keine Gleichwertigkeit. Und dasselbe gilt zum Thema Erziehung, Kinder und Haushalt. Also das Thema Haushalt, ich habe es selber zum Thema gemacht, ja. Also wie man, du würdest nie einen Mann sagen, aha, sie haben Karriere, und Kind und wer hat bei Ihnen den Haushalt, haben Sie den Haushalt auch noch mitgemacht? Wieso eigentlich nicht? Wir leben in einer Zeit, wo jede Frau gleichwertig arbeitet, auch wenn sie nicht gleichwertig bezahlt wird, das muss man auch nochmal festhalten, wie ein Mann. Also das heißt Haushalt, Kinder, Beruf gilt für beide gleich. Warum immer diese Fragen, warum immer die Fragen nach der, auch du hast ja jetzt gefragt, kennst du Frauen? Du hast nicht gefragt, kennst du Männer, die es nicht geschafft haben, Karriere und Kinder und deine Hut zu bringen? Also, das ist schon immer noch so verankert in den Köpfen, weil wir sind, finde ich, als Frauen auf einem guten Weg und haben schon vieles mehr erreicht. Wenn du sagst, ich hätte in den 1979 über Frauen referiert als Trittstratsch-Girl und das Frauen ja überhaupt nichts gebracht hat, so hat sich ja innerhalb dieser letzten 45 Jahre doch schon einiges getan. Es ist die Gehaltsschere kleiner geworden, es sind die Karenzmöglichkeiten besser geworden, auch dass der Vater in Karenz gehen kann und so weiter. Es hat sich da wirklich viel schon verbessert, aber ist von einer echten Gleichstellung auf allen Gebieten kann überhaupt doch keine Rede sein.
Ich habe auch in einem anderen Interview von deinem Mann und einer deiner Töchter habe ich gelesen, dass der Peter gesagt hat, es ging darum, wenn die Töchter dann zu Besuch sind, wie schön das ist, dass sie da sind und dann halt irgendwann auch wieder weggehen. Und da hat der Peter gesagt, sagen wir mal so, ich bedauere es, wenn sie gehen. Ich bin froh, wenn sie da sind, aber ich leide nicht drunter, wenn sie wieder gehen. Leiden tut immer die Mutter.
Hat er gesagt? Also er war zum Beispiel gegenüber dem Umstand, man weiß ja immer, ja, das ist so wie du und ich wissen, irgendwann einmal sind wir nicht mehr da. Wissen wir, aber leben nicht mit diesem Gedanken, das wäre ja auch traurig. Genauso weißt du als Elternteil, dein Kind verlässt das Haus und so soll es ja auch sein eines Tages. Es geht in die Welt hinaus, wie man so schön sagt, ja, weiß man. Aber wie dann meine Tochter, wirklich die Älteste, gesagt hat, also sie möchte jetzt gerne ausziehen und zwar innerhalb von Wien einfach in eine eigene kleine Wohnung ziehen oder auch in eine WG, das war ja eigentlich wurscht, aber eigentlich möchte sie jetzt dann raus. Da war sie Anfang, also 21 war sie da. Aber was? Ich war also irgendwie von den Socken, die geht jetzt wirklich. Und das war, also mein Mann hat das viel cooler gesehen. Sie ist ja eh da und sie ist ja eh in der Stadt und das ist doch ganz normal und das gehört so. Aber ich wollte das eigentlich so nicht, aber so war es halt und so ist es ja auch gut. Und natürlich, aber es stimmt schon, dass ich darunter schon gelitten habe, mein Mann nicht. Also gelitten kann ich nicht sagen, weil der nimmt das Leben überhaupt locker und leicht. Ja.
Wie oft seht ihr einander in der Gesamtheit der Familie?
In der Gesamtheit der Familie? Selten, weil ja eines meiner Kinder in Amerika verheiratet ist. Die lebt ja in San Diego, in Kalifornien. Und kommt aber immer wieder und so wie es ausschaut auch heuer, also zu Weihnachten, also sie kommt sehr gern hierher, weil sie dann auch länger bleiben kann. Ihr Mann kommt dann auch nach, weil sie im IT-Bereich arbeitet und da ist es völlig egal. Also sie hat dann natürlich andere Arbeitszeiten, die beginnen um die Mittagszeit später oder früher Nachmittag und gehen dann in die Nacht hinein, weil sie eben diese 9-stündige Zeitverschiebung hat. Kalifornien ist ja doch weit weg, aber es ist ein schönes Ambiente. Da, wo sie wohnt, in der Nähe vom Meer, ist ja nicht schlecht und immer in der Sonne. Aber eben, wir richten uns nach ihr, wenn sie kommt, dann sehen wir uns natürlich alle. Aber es ist nicht so, dass wir uns jedes Wochenende sehen, das ist nicht machbar. Dafür ist es doch etwas zu weit weg.
Da können wir den Bogen jetzt schon langsam wieder schließen. Kalifornien, wunderbares Urlaubsland, fliegt man nicht hin, um 3 Tage dort zu bleiben?
Ja, eben.
Wie oft warst du schon bei ihr? Wie oft
habt ihr schon? Mehrfach. Also sie hat 2019 hat sie geheiratet und dann natürlich fliegen wir immer wieder mal hin, mein Mann und ich oder ich allein, also das schon, und dann bleiben wir auch länger, weil, wie du sagst, das ist nichts, was du wie England, das kannst du das Wochenendbesuch machen oder so. Europa ist so klein geworden, ja. Das heißt, wenn ich so höre, im Freundesbekanntenkreis, ja, und mein Kind, das hielt jetzt nach Schweden oder das andere Kind, und sonst sage ich so, na und? Das ist, da fliegst hin und bist am Montag wieder da. Was soll ich sagen? Aber das Wichtigste ist doch, dass sie glücklich ist, und der ist wirklich reizend. Also ich mag meinen Schwiegersohn sehr gern, auch die anderen Männer, die es da gibt im Leben meiner Kinder, mit denen verstehe ich mich sehr gut. Gott sei Dank ist das so.
Was hast du noch so auf der Agenda? Was möchtest du noch sehen im Leben? Was ist so eine triviale Frage? Aber ich sage immer, ich würde so gerne nach Neuseeland. Also Neuseeland ist das steht ganz oben, aber das kann man auch erst machen, wenn man Zeit hat.
Ja, so ist es. Also was ich jetzt überlege, ist Australien zu machen mit der Annabelle, weil die wird eventuell Jänner, Februar in Australien arbeiten, weil sie muss ihre Praktika machen fürs Spital und das eventuell in Australien. Da würde ich dann mitfliegen und mit ihr zumindest 2 Wochen oder so dort das Land einmal fahren, weil das ist eben genau, das ist ja wirklich genau, also Neuseeland ist exakt auf der anderen Seite von uns, also da fliegt man ja, glaube ich, 25 Stunden oder so, und Australien ist ja auch nicht gerade um die Ecke. So gesehen ist es ja wieder gut, man muss das immer positiv sehen, dass meine Tochter in Kalifornien lebt und nicht in Sydney beispielsweise.
Zum Beispiel,
muss man auch dankbar sein.
Ja, also ja. 2 Wochen, also 2 Wochen Australien ist ja schon wirklich das Mini.
Ja, also das könnte ich mir eben jetzt auch vorstellen, so Dinge zu machen, die sich bislang irgendwie nicht ausgegangen sind, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich reise und mir Sachen anschaue, das ist ja kein Urlaub. Oder ob ich einfach sage, puh, jetzt bin ich eigentlich ziemlich erschöpft, jetzt brauche ich wirklich Urlaub, und dann lege ich mich einfach irgendwo an den Strand und genieße Sonne, Sand und Meer und lese einmal die ersten Tage nicht einmal ein Buch. Also einfach nur wirklich entspannend nichts da im Kopf tun. Ja. Und jetzt beginnt wieder die Zeit des Reisens, auf die freue ich mich auch.
Du hast einmal gesagt, das habe ich auch gelesen, als es darum ging, ob du dir vorstellen kannst, vor doch einigen Jahren, eine führende Rolle im ORF zu übernehmen. Hast du gesagt, angeblich, du wirst mir gleich sagen, ob es so war, das wäre so, wie wenn man ein Rennpferd einsperrt. Da du das von dir ist, darf ich diesen nicht sehr charmanten Vergleich nehmen. Ja. Was ist mit dem Rennpferd Vera Ruswurm jetzt? Oder ist die Vera Ruswurm noch ein Rennpferd? Oder ist die nur ein Pferd, das keine Rennen mehr machen will, aber noch immer sehr, sehr gerne über die Weide galoppieren würde, aber sie anschaut, wo habe ich, ist das grünste Gras oder wie weit kann ich gehen, und bleibe einmal dort über Nacht, dann komme ich wieder zurück. Wie siehst du dich jetzt im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren?
Ja, also das mit dem Rennpferd ist ein guter Vergleich, weil es gab auch da diesbezügliche Angebote, wo ich gesagt habe, na, Managementjob, das ist nicht meins. Das ist eben das Gefühl des Eingesperrtseins. Und es ist jetzt so, wenn es mich auf eine Bühne lässt, da ist das Rennpferd voll da. Also ich brauche nur die Bühne und dann bin ich da. Aber ich brauche die Bühne einfach nicht mehr jede Woche.
Wäre das mal ein wunderbares Schlusswort. Wir freuen uns alle darauf zu erfahren, wie oft du welche Bühne bespielen wirst. Ich bin überzeugt davon, dass es wieder eine ist, die dir wirklich angemessen ist. Und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf, dich dort wieder stehen, spielen, sprechen und was auch immer zu sehen. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne. Es war mir eine Ehre, lieber Peter.
Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit am Stimmrecht. Wenn es Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie es oder liken Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen. Und sind Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.